Hallo bei Trending Topics. Es sind 2022 bereits mindestens 8,5 Milliarden Dollar von Investoren in Kryptounternehmen und Projekte weltweit investiert worden. Wenn es in diesem Ton weitergeht, dann wird 2022 sogar noch besser als das ohnehin schon starke Kryptojahr 2021. Matthias Ogenfels ist beim VC Speed Invest einer jener Investoren, die sich bereits intensiv mit dem Web3 beschäftigen, weil sie dort große Chancen für neue Startups und Scale-Ups sehen. Matthias begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast. Hi.
Hi, freut mich, mal wieder dabei zu sein. Hallo Jakob.
Absolut. Du warst ja schon bei uns zu Gast. Wir haben damals über eine andere Thematik gesprochen, aber heute soll es um die Creator Economy, um Crypto, um Web3 gehen und was das alles miteinander zu tun hat. Und ihr bei Speed Invest habt ja kürzlich den Creator Economy Report 2022 veröffentlicht. Was sind da die großen Erkenntnisse?
Ja, ganz genau. Ja, das ist ganz spannend. Da muss man sicherlich auch ein bisschen differenzieren. Wir sind zum einen natürlich ein großer Fan von der Creator- und Passion-Economy, auch, sag ich mal, außerhalb von Krypto und Web3. Und ich glaube, da gibt es aber ganz interessante neue Ansätze und Herangehensweisen, die sich halt eben durch Web3 ergeben haben in diesem Zusammenhang. Und dadurch ist es natürlich ein sehr wichtiges Thema für uns. Wir haben jetzt auch darüber hinaus natürlich durch unser Fintech-Team zum Beispiel starken Fokus auch auf Krypto und damit auch auf Web3-Themen. Aber da muss man natürlich immer schauen, sozusagen in welchem Bereich fällt das. Aber wir sehen halt insgesamt, dass Web3 eigentlich über alle unterschiedlichen Verticals hinweg einen sehr starken Impact hat und eben zum Beispiel dann bei uns in der Creator Economy, aber eben auch dann bei Fintech, was insbesondere auch Infrastruktur angeht, Fintech-Infrastruktur angeht, natürlich entsprechend den Markt aufrollt und entsprechendes Potenzial hat. Was den jetzt Creator Economy und Web3 Report angeht, sind, glaube ich, einer der größten Insights, dass wir hier eigentlich immer noch ganz am Anfang stehen, insbesondere auch in Europa. Ja, das ist natürlich jetzt keine abschließende Liste, aber wir haben da knapp 144 Companies identifiziert weltweit, die sozusagen in diesem Bereich, also an der Schnittstelle zwischen Web3 und Creator Economy reinfallen. Und da ist halt die überwiegende Mehrheit wirklich in den USA und leider nur 18 von 144 in Europa, also keine 13% hier bei uns, sage ich jetzt mal so. Aber ich glaube, das zeigt auch das Potenzial, was da noch brach liegt sozusagen und was jetzt sicherlich auch gehoben wird über die nächsten Monate und Jahre, in dem Bereich auch hier in Europa mehr zu machen und dass hier mehr passieren wird.
Lass uns mal kurz die Definitionen durchgehen, damit die Hörer quasi auch verstehen, über was wir hier reden. Die Creator Economy. Was ist das genau? Meinem Verständnis nach sind das ja in erster Linie Content-Macher, ob es jetzt ein TikToker ist, ein YouTuber, ein Blogger, ein Podcaster, was auch immer. Was ist dann diese Creator Economy?
Genau, also der Begriff, ich hatte es ja eingangs auch kurz erwähnt, sage ich mal, ein alternativer Begriff dafür ist auch Passion Economy, also quasi seiner Passion, seiner Leidenschaft zu folgen. Und das beschreibt es wahrscheinlich auch ganz gut. Das bedeutet eigentlich, dass man mit seinem Hobby, mit seiner Leidenschaft, mit quasi selber Geld verdienen kann. Und das beste Beispiel dafür sind halt immer TikToker oder YouTuber, allgemein sozusagen Influencer, aber auch zum Beispiel Musiker, also ein DJ auf Soundcloud zum Beispiel, der sein neues Set oder einen Mix veröffentlicht und dann das quasi direkt, in dem Fall noch über eine Web2-Plattform, also eben zum Beispiel durch YouTube oder TikTok oder Soundcloud an seine Fans verteilt. Und eben in der Web2-Welt ist es halt so, wie wir alle wissen, dass da eben ein Großteil der Einnahmen, sei es über Werbung oder Lizenzeinnahmen bei Musik, eben bei den Plattformen verbleibt. Und das große Versprechen sozusagen von Web3 ist halt eben, dass der Content Creator selber ein größeres Stück vom Kuchen abbekommt.
Ja. Mhm. Okay, das heißt, das kann man durchaus so verstehen, dass wenn YouTube mal wegfällt und der Videomacher seine Videos direkt an seine Seher vertreibt, die bezahlen ihn dann in Token oder Coins oder was auch immer und ihm bleiben einfach 100% und er hat keinen Vermittler dazwischen wie YouTube und so weiter,
genau,
die große Teile dieser Einnahmen abstauben.
Genau, vielleicht nicht 100%, aber das Kräfteverhältnis verschiebt sich jedenfalls weg von der Plattform, die natürlich irgendwie 80-90% normalerweise der Einnahmen für sich behält und dann vielleicht nur 10-20% tatsächlich weiterleitet oder daran den Creator partizipieren lässt. Und hinzu halt eben eher eine 80-20 zugunsten der Content Creator. Ich glaube, eine der Hauptmechanismen oder wie das halt erreicht werden soll und was halt eben durch Web3 ermöglicht wird, ist halt, indem eigentlich auch die Fans selber oder die Konsumenten selber halt zu Stakeholdern eigentlich werden.
Alles klar. Und das heißt, Content, Web3 und eben Krypto-Assets als das Bezahlmittel dazwischen, die hängen eigentlich direkt zusammen, zumindest in der Vision vieler Startups und Investoren.
Ja, absolut. Und ich glaube, aber da muss man auch sagen, da bin ich wirklich auch kein Spezialist, dass dieses Thema Tokenomics, also wie man dann die Interessen entsprechend gleichschaltet, sage ich mal, oder die Leute und unterschiedlichen Teilnehmer sozusagen incentiviert, das ist eigentlich eine Wissenschaft für sich. Und da wird, glaube ich, auch ehrlicherweise noch viel rumexperimentiert, wie das dann am Ende genau auszusehen hat und funktionieren wird. Das ist wahrscheinlich auch gerade, da ist noch viel im Fluss einfach und das entwickelt sich gerade noch. Aber die Idee ist sicherlich, dass ich jetzt, sag ich mal, als Hörer von einem von meinen Lieblingskünstlern, Musikern und als einer der Hörer der ersten Stunde sozusagen an dem Erfolg meines eigenen Künstlers sozusagen, den ich vielleicht früh unterstützt habe, mit partizipieren kann, indem ich mir zum Beispiel seinen eben Token kaufe und der dann mir auch sozusagen einen kleinen Anteil an den Einnahmen dieses Künstlers gibt, ich damit auch ein Incentive habe, den Künstler wieder selber zu promoten sozusagen und zu unterstützen und natürlich auch durch meine eigene Stimme weiter zu verbreiten. Und darüber man halt sozusagen eben die Incentives entsprechend gleichsetzt und alle sozusagen am Ende des Tages davon profitieren und halt das eben nicht so ein vielleicht Ungleichgewicht ist, wie es heutzutage teilweise bei einigen Plattformen halt der Fall ist. Man kennt ja das Beispiel von YouTube eben, die über die Jahre immer weniger von den, immer mehr Werbung geschaltet haben und immer ausgeklügeltere Algorithmen gebaut haben, aber immer weniger eigentlich am Ende des Tages an die Creator weitergegeben haben und an die auf YouTube Videos einstellen, Videos produzieren. Und dass eigentlich immer nur noch so das 1% der Creator wirklich davon leben kann, aber 99% der Leute arbeiten nur hart daran, dass sie vielleicht irgendwann mal dahin kommen, aber schaffen es eigentlich nie. Und ich glaube, da auch dieses Verhältnis zu verändern, halt, dass es auch mehr Leute gibt, die davon tatsächlich leben können und Lebensunterhalt bestreiten können, das ist sicherlich Ziel und eine der Ideen dahinter, ja.
Okay. Jetzt ist das ein so attraktives Modell, eine so attraktive Zukunftsaussicht, dass sich viele Investoren aus Europa, aus den USA, aus Asien auf dieses Thema Web3 stürzen. Ich habe es schon eingangs erwähnt, habe ich mir selber ausgerechnet, aber es sind mal mindestens 8 Milliarden Dollar, die in diesen ersten 3 Monaten dieses jungen Jahres in Web3, in Kryptounternehmen investiert wurden. Vielleicht ist es sogar noch mehr, who knows. Aber was ist das große Interesse jetzt aus Investorensicht an diesem Modell? Da kommt ja auch ihr ins Spiel.
Da kommen wir ins Spiel und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ist es für uns speziell interessant. Vielleicht nochmal zum Background. Ich selber manage ja unser Marketplaces und Consumer Team bei Speed Invest. Das heißt, wir fokussieren uns auf alles, was eigentlich Netzwerkeffekte hat und Thema Plattform, eben Marktplätze ist sehr wichtig für uns. Und das ist natürlich auch viel in dem Web 2 im traditionellen Bereich sozusagen und genau solche Plattformen, sag ich mal, auch wie YouTube sozusagen, die dann so quasi Monopolstellungen einnehmen. Ja, und das gerät natürlich immer mehr in die Kritik, gerade genau aufgrund des Umstands, dass halt es oft so Winner-Takes-All-Modelle sind, wo sich dann alles eben auf einer Plattform konsolidiert, die dann natürlich auch massive Gewalt hat sozusagen und Einfluss hat. Und man sieht ja auch anhand der großen Beispiele Google, Facebook bzw. Meta, Amazon etc., dass die auch teilweise ihr ihre Sonderstellung sozusagen ausnutzen. Das wird ihnen ja oft auch vorgeworfen. Und wir sehen ja alle, dass da auch ich als Konsument, dass da sozusagen was passieren muss, ja, und auch passiert. Und es wird ja auch vom Regulator in diversen Regionen der Welt, sei es USA oder auch hier in Europa, angesprochen. Und jeder rechnet damit, dass das entsprechend reguliert wird und dem teilweise auch Einhalt geboten wird oder einfach diese Vormachtstellung einzugrenzen, diese Monopolstellung zu regulieren. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, braucht es halt einfach neue Modelle. Und das wird dann auch die Möglichkeit eröffnen, für sozusagen neue Produkte einzuführen, die dann an die Stelle von diesen übermächtigen, sage ich mal, Plattformen treten. Ja, oder halt vielleicht eine, wie soll ich das nennen, eine Plattform eben 3.0 dann zu bauen, die aber einfach fairer gestaltet ist, wo halt eben es nicht so eine einseitige, ja, Vereinnahmung ist von jetzt der Plattform selber, sondern man das vielleicht fairer zwischen den einzelnen Plattformteilnehmern aufteilt. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum viele Investoren so oder das lesen die Investoren sozusagen da rein, warum die das so spannend finden, weil sie natürlich sehen, da gibt es die Möglichkeit, vielleicht das nächste Facebook, das nächste YouTube, das nächste Google und so weiter zu bauen. Das sind sicherlich, also jetzt so im ganz Big Picture gesprochen, sind sicherlich da die Fantasien wieder angeregt werden. Und außerdem sehen wir, dass das natürlich massiv von Konsumenten auch angenommen wird. Ja, wir haben ja gesehen, wie sich eben über 2021 hinweg die einzelnen, zum Beispiel NFT-Handelsplattformen entwickelt haben, wie auch hier Unternehmen in Europa, Sorare zum Beispiel, explodiert sind, sowohl was die, was das Nutzungsverhalten angeht, die Userzahlen, als auch das Handelsvolumen. Und das hat, glaube ich, dann natürlich zusätzlich Fantasie auch von Investoren beflügelt.
Absolut, ja. Und dann haben wir ja nicht nur gesehen, dass die kleinen, großen VCs aus der ganzen Welt in diesen Bereich einsteigen, sondern mittlerweile ja auch Google und Microsoft selbst in den Bereich investieren. Ist das eigentlich das beste Zeichen dafür, dass auch die bemerkt haben, dass sich da was bewegt, oder?
Ja, natürlich haben die das bemerkt. Die sind ja, ich meine, da sind ja smarte Leute. Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, für die ist das ja wie so eine Art Hedge. Ja, also, und die sind, ich glaube, schon immer auch sehr gut darin gewesen, sowohl durch M&A als auch eigene Investitionen sich entsprechend aufzustellen und abzusichern. Und das ist ja aus deren Perspektive, natürlich greift das sozusagen teilweise das Kerngeschäft an oder die Dynamiken von dem Kerngeschäft. Aber die stellen sich ja am Ende dann auch nur so auf, um vorbereitet zu sein, sollte dann irgendwann der Switch sozusagen kommen. Ja, und es gibt ihnen vielleicht auch Inspirationen, wie sie sich natürlich selber weiterentwickeln können. Man muss das natürlich auch immer da im Verhältnis setzen, wie viel die da dann jetzt wirklich investieren und was bedeutet das im Verhältnis zu der Gesamtunternehmensbewertung, Summe oder was sie jährlich an Umsatz und an Gewinn machen. Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, das wäre mal spannend, aber das ist wahrscheinlich immer noch sehr vernachlässigbar, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Gewinne von Google mir anschauen würde und dann schaue, was investieren die jetzt im, weiß ich nicht, Web3-Bereich oder auch bei Microsoft. Ja.
Okay. Bei Speedinvest selbst, ihr habt ja schon einige Investments in Web3-Startups, Scale-Ups gemacht, kannst du uns da ein bisschen was erzählen, Einblicke geben, auf was ihr das setzt, auf welche Technologien, auf welche Bereiche?
Ja, sicherlich. Also wie ich schon eingangs erwähnt hatte, für uns ist das sicherlich ein Thema, was alle unsere unterschiedlichen Verticals betrifft. Also wir sowohl jetzt im Fintech-Bereich als auch im Marketplaces-Bereich, selbst im sag ich mal, B2B-Software-Bereich auch durchaus relevant und auch schon Investments getätigt. Also das ist eigentlich für mich ein Technologiethema, ja. Ich sage das auch immer so, das ist eigentlich ein Thema, was dann alle Kategorien betreffen wird, genauso wie zum Beispiel auch im Climate-Bereich, ja. Lustigerweise haben wir jetzt auch schon Sachen, die sind genau an der Schnittstelle zwischen Climate und zum Beispiel Web3, ja. Das sind auch, ist zum Beispiel ein Thema, da machen wir gerade einen Deal, das ist noch nicht publik, das ist ganz spannend. Wir haben aber auch Investments gemacht, bevor dieser Begriff überhaupt so bekannt war. Wir haben in eine Firma investiert in UK, die heißt Admix. Die hat quasi Monetarisierungssoftware für das Metaverse gebaut, bevor überhaupt das so ein Riesenthema war. hat dann sich zwischenzeitlich stärker auf Games fokussiert, weil einfach diese ganze Metaverse-Thematik noch nicht so in Fahrt aufgenommen hatte. Und jetzt dann über die letzten ein, zwei Jahre, wo dieses Thema halt eben wieder sehr stark aufgekommen ist und jetzt anscheinend richtig loslegt, geht auch diese Anfangsvision wieder, ja, beziehungsweise ist, glaube ich, jetzt die Zeit reif, zumindest für die. Und das hat vielleicht da mal ganz interessant, nur so ein Beispiel, da ein bisschen tiefer einzusteigen.
Bitte.
Was machen die eigentlich? Erlauben es eigentlich sowohl Spieleentwicklern als halt auch eben Entwicklern für Metaverse-Applikationen Geld zu verdienen, indem sie Werbung im Metaverse oder in den Spielen schalten. Ja? Und diese Werbung oder diese Werbeflächen können dann dynamisch bespielt werden mit Werbeinhalten. Ja? Also eigentlich wie in der echten Welt sozusagen. Ich habe irgendwie eine elektronische Werbefläche an irgendeinem Gebäude oder an irgendeiner Bushaltestelle oder was auch immer und da wird dann dynamisch Werbung reingespielt. Genauso können die das auch in virtuellen Welten beziehungsweise im Metaverse machen. Und was die aber dann auch gemacht haben, ist, sie haben jetzt ihren eigenen Land Fund gegründet, mit dem sie Flächen im Metaverse kaufen und dann bauen sie auf diese Flächen ihre eigenen Gebäude und auf diese Gebäude wiederum kommen dann digitale Werbeflächen, die sie dann wiederum bespielen. Ja, und das ist so ein Ökosystem. Man kann sowohl Geld verdienen mit dem Kauf von Land, Kauf und Verkauf von Land. Du kannst dann dieses Land entwickeln im Metaverse. Also da kommen dann eben entsprechend Gebäude drauf. Dafür gibt es sogar richtige Architekten und sowas, das ist kein Witz. Und dann und an die Gebäude wiederum kommen dann Werbeflächen, ja. Und das ist dann so ein Ökosystem zum Beispiel. Und diese Firma haben wir vor 3 Jahren investiert. Da war das alles noch relativ Zukunftsmusik und die werden dieses Jahr mehrere Millionen Euro Umsatz machen und entwickeln sich entsprechend gut.
Ja, okay. Wenn ich am Wochenende meinen Eltern das beim Mittagessen erzähle, was da abgeht, werden sie mich für verrückt erklären. Ja. Aber was würdest du sagen in puncto Adoption? Ja, auf der einen Seite hat man jetzt viele Firmen, Technologien, die entwickelt werden. Auf der anderen Seite hat sich das jetzt in der Breite, glaube ich, noch nicht so ganz durchgesetzt,
überhaupt
dass man
nicht.
Im Metaverse unterwegs ist, wie auch immer. Wann wird das passieren? Wovon geht es jetzt aus?
Das ist auch mein größter, wie soll ich sagen, Kritikpunkt oder darauf, worauf wir eigentlich schauen, auch aus der Investorensicht ist. Wir wollen eigentlich ja Lösungen und auch gerade jetzt im Blick auf den Report und die Creator Economy, die sozusagen Mainstream Adoption sowohl jetzt von Web3 als auch Metaverse eigentlich vorantreiben und nicht Leute, die sozusagen aus, jetzt sag ich mal, Überzeugung oder weil sie irgendwie Early Adopter sind, auf dieses Thema setzen, weil deine Eltern und meine Eltern wird es wahrscheinlich nicht interessieren, ob das jetzt Web3 ist oder ob das Metaverse ist, sondern ist das irgendwie entertaining, kann damit ein Need von ihnen sozusagen gelöst werden und haben sie irgendwie Spaß daran und ist das einfach zu bedienen, ja? Können die damit auch umgehen, ja? Und genau solche Applikationen, wo man im Vordergrund gar nicht sieht und gar nicht weiß, dass da eigentlich Web3-Dynamiken dahinter stehen, oder dass das vielleicht Blockchain-basiert ist. Das sind eigentlich die Themen, auf die wir jetzt auch gerade im Marketplace und Consumer-Team schauen und worauf wir natürlich warten, um genau dahin zu kommen. Und ich, ehrlicherweise muss man auch sagen, du hast ja jetzt gerade selber erwähnt, was da jetzt schon wieder an Investitionsvolumen reingeflossen ist in den ersten paar Quartalen. Wenn ich mir jetzt aber das Handelsvolumen anschaue auf diversen NFT-Marktplätzen, das ist massiv eingebrochen, muss man auch ehrlich sagen, in den letzten paar Monaten und es fühlt sich schon so ein bisschen an, dass der Hype abflaut, ja, zumindest was eben diese ganze NFT-Thematik angeht. Und ich glaube, es ist aber ein sehr guter Moment jetzt, um genau zu sehen, da trennt sich sozusagen die Spreu vom Weizen, ja, und vielleicht dieses schnelle Geld suchen und da rein spekulativ unterwegs sind, werden sich dann sicherlich zurückziehen und die da sind, um wirklich was zu bauen, und langfristig halt eben für eine Adoption in der Masse der Konsumenten zu sorgen, die werden jetzt weiter durchhalten und genau das tun und genau das bauen. Das ist zumindest unsere Sicht darauf. Also wir werden weiter in dem Bereich investieren, aber wir haben ja auch eine Aussicht oder einen Investmenthorizont von irgendwie 5 bis 10 Jahren. Das heißt, wir investieren jetzt sowieso nicht irgendwie spekulativ für das schnelle Geld auf 1, 2 Jahre oder so.
Okay. Auch für euch als Investoren bedeutet Web3 auch eine Zeitenwende, wenn ich es richtig verstanden habe. Denn traditionell kaufen sich VCs Firmenanteile, Shares, und jetzt gibt es immer mehr Investoren, auch in Deutschland, auch in Österreich, die Token kaufen.
Ja.
Was ja eine andere Sache ist. Ja. Wie geht sie mit der Sache um? Kauft sie auch schon Token oder seid ihr noch quasi klassisch unterwegs und kauft Shares?
Also interessanterweise, das ist auch immer eine der ersten Fragen, die wir selber stellen, wenn wir mit Companies, die jetzt in Web3 was bauen, stellen, ist zum Beispiel, ob sie selber auch zum Beispiel ein DAO, als DAO aufgestellt sind oder einen Plan haben, DAO, also eine Distributed Organization zu werden. Und ob sie auch Tokens rausgeben. Lustigerweise sind auch viele von den Projekten, ist zumindest meine Erfahrung, auch viele, die das noch nicht sofort machen, aber alle auf der Roadmap sozusagen haben. Das heißt, diese Token-Problematik verschiebt sich dann auch manchmal so ein bisschen in die Zukunft. Das ist dann nicht immer sofort, sondern immer erst dann wird das meistens so geregelt, dass man halt sagt, okay, wir investieren jetzt, kriegen quasi normale Anteile dafür, oder es ist vielleicht ein Wandel, Darlehen oder sowas, aber wenn dann Token kommen sollten, dann hätten wir auch das Recht, welche zu bekommen. Also es ist eher so hypothetisch oder in die Zukunft verlagert. Aber absolut, also man muss halt dazu sagen, dass unsere Fonds aktuell derzeit noch nicht so aufgestellt sind, dass wir das können. Also es hat auch regulatorische Gründe. Wir arbeiten aber auf jeden Fall daran, dass wir das in Zukunft tun können und wollen das auch. Und das ist auf jeden Fall das klare Ziel, auch für unsere zukünftigen Fondsgenerationen, da halt entsprechend in der Lage zu sein, Tokens zu kaufen und auch Tokens zu halten. Und das sind natürlich eben andere Dynamiken. Das ist schon viel näher, wenn man sich das anschaut, eigentlich am, ich nenne es mal, klassischen Public Markets Trading, also wie eigentlich Aktien am Aktienmarkt zu kaufen und zu handeln. Und weniger jetzt diese oder längerfristige sozusagen wie bei VC-Bereich, sage ich jetzt mal. Dafür kommt es mit ganz anderen Governance-Strukturen auch teilweise. Man muss sich auch sehr stark natürlich einbringen. Man sieht ja diese Problematik zum Beispiel, die Andreessen Horowitz hatte, die ja massiv investiert haben in den Bereich in USA und dann auch teilweise bei einigen Projekten sehr große Anteile hatten und dann aber auch gefragt waren, sich wirklich einzubringen, Entscheidungen zu treffen für Produktfeatures, für Weiterentwicklungen von der Community und dann selber auch teilweise überfordert waren oder kam zumindest dann manchmal so rüber, dass sie da gar nicht so drauf vorbereitet waren, da jetzt auf einmal so hands-on dabei zu sein und da irgendwie jede Woche irgendwelche Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung sich das Projekt jetzt weiterentwickelt. Das sind ja auch wieder Dinge, auf die muss man sich als Investor und als VC, muss man auch bereit sein und wollen und können. Ja, da muss man sich halt entsprechend anpassen. Wir haben das halt so gelöst, wir haben ein Team intern aufgestellt, wo wir halt Leute aus unseren einzelnen Fokusbereichen haben, die sich halt speziell mit dieser Thematik auseinandersetzen. Da haben wir halt eben aus dem Marketplace-Consumer-Team jemanden, also aus meinem Team. Dann haben wir aus Fintech mehrere Leute sogar da drin, die sich halt nur mit dem Thema beschäftigen. Dominik Topchild zum Beispiel macht super viel da bei uns, auch auf der Infrastrukturseite. Aber eben aus meinem Team, die Paula, macht da super viel gerade so, was eben Web3 und Creator Economy ist.
Ja, spannend. Ja. Und schön, dass du auch gleich Andreessen Horowitz angesprochen hast, weil die stehen ja da irgendwie so als Flagship VC im Silicon Valley ja auch stark in der Kritik, weil sie sich bei einigen Projekten halt sehr, sehr viele Tokens gekauft haben. Also bei ApeCoin zum Beispiel, glaube ich, gleich 15%, bevor quasi der Otto-Normalverbraucher überhaupt die Chance hatte, da auch zuzugreifen. Wie stehst du zu dieser Thematik? Haben manche VCs dann bei manchen Projekten einfach schon viel zu viel eigentlich in einem Bereich, der ja auch stark von dieser Dezentralität eigentlich lebt?
Das ist genau das Problem, ne? Dass eben das Versprechen der Dezentralität und dann die Konzentration wieder von Tokens auf Einzelne ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Problem. Und natürlich hast du auch dann so auch wieder Sachen, die eigentlich von Public Markets kommen, die so Insider-Trading-Dynamiken zum Beispiel, du hast erwähnt, die haben dann vorher schon die Tokens sich gesichert und so weiter. Aber damit geht ja auch ein Risiko einher. Die sind ja dann selber quasi auch Market Maker auf eine Weise und müssen natürlich sich dann, wenn die irgendwo dann verkaufen oder handeln, dann kann das ja massive Schwankungen und Volatilität in dem Kurs verursachen. Und das kann ihnen ja auch selber schaden. Also ich glaube, da gibt es dann ja auch wieder Dynamiken, sich selber jetzt nicht in den eigenen Fuß zu schießen. Ja. Aber ich glaube, da, es lernen halt viele gerade auch, ja, alle noch. Das ist halt ein sehr neuer Bereich und alle müssen schauen, wie sie sozusagen damit umgehen. Das gehört auch dazu. Ich würde da jetzt nicht immer unbedingt bösen Willen oder sowas unterstellen, sondern es ist halt teilweise auch einfach der frühen Phase in diesem Markt und in der ganzen Entwicklung geschuldet. Und das wird sich sicherlich noch weiterentwickeln, ausbalancieren. Da werden dann neue Herangehensweisen entwickelt werden und das wird dann über Zeit wahrscheinlich deutlich entspannter werden. Davon gehe ich aus. Auch gerade mit zunehmender Adoption, wenn man jetzt von diesem typischen Henne-Ei-Problem ausgeht, irgendeiner muss ja auch mal anfangen. Und wenn jetzt Andreessen nicht so stark investieren würde, dann wäre halt da gar nichts los sozusagen. Oder wer würde es dann machen? Von daher, ich glaube, irgendjemand muss es ja machen. Also irgendwie muss man ja mal anfangen.
Absolut. Ja. Noch eine Frage zum Abschluss. Du hast es auch eingangs erwähnt, von den von euch gelisteten Web3-Startups kommen eigentlich nur sehr wenige aus Europa. Was ist deine Zukunftsprognose für unseren alten Kontinent? Haben uns da die Amerikaner mal wieder den Rang abgelaufen oder werden wir jetzt bald nachziehen?
Ja, ich hatte ein bisschen Bedenken bekommen. Da gab es vor kurzem auch eine ganz interessante sozusagen Diskussion auf Twitter zu dem Thema, weil ich glaube, da sind wieder irgendwelche Mitglieder vom Europäischen Parlament vorgeprescht zum Thema Regulierung und dass wir ja wieder wie beim Thema GDPR hier toll Europa in die Führung, in Anführungszeichen, gehen könnten und da irgendwie der Regulierungsleader sozusagen weltweit sein können, was natürlich absoluter Quatsch ist, weil GDPR auch der totale Reinfall eigentlich gewesen ist im Nachhinein und ich meine auch antizipiert so wurde von allen. Und dahingehend habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, wenn das so die einhellige Meinung bei Politikern ist oder denen ist, die Entscheidungen bezüglich Regulatorik treffen, dann sehe ich ehrlich gesagt eher schwarz. Ja, ich hoffe aber, wie ich eingangs erwähnt hatte, gerade jetzt, das ist ja speziell auf die Creator Economy und Web3 bezogen, glaube ich, da gibt es auf jeden Fall noch viel Potenzial, was hier brach liegt und da wird noch viel kommen. Es sind auch schon einige Deals passiert, die sicherlich jetzt noch nicht publik sind, die über die nächsten Wochen, Monate dann öffentlich werden. Und da wird wahrscheinlich noch einiges kommen.
Ja. Alles klar, super. Matthias, vielen Dank fürs Interview und danke, dass du dich heute aus Berlin zugeschaltet hast.
Ja, danke sehr, hat mich sehr gefreut.